Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Von einer schillernden Karriere im Rampenlicht, zum Beispiel als Popstar oder Influencer, träumen bestimmt viele als Jugendliche. Es gibt aber auch einige, die zieht's eher ins stille Kämmerlein an den Schreibtisch, wo erstmal wenig Glanz und Zuspruch warten, dafür endlose einsame Nächte, viel Kritik und Berge an Absagen. Benedict Wells ist so einer. Er wollte schon als Schüler Schriftsteller werden, und bis das geklappt hat und er mit Romanen wie Spinner fast genial und vom Ende der Einsamkeit zu einem der beliebtesten und erfolgreichsten Schriftsteller der Gegenwart wurde, da musste er ganz schön viel ausprobieren und aushalten. Davon erzählt er in seinem neuen Buch, die Geschichten in uns vom Schreiben und Leben. Und ich freue mich sehr, dass Benedict Wells jetzt hier bei mir ist. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, hi, schön, dass ich hier sein kann.
Ihr letzter Roman Heartland, das ist so eine sehr berührende Coming-of-Age-Geschichte und Hommage an die 80er Jahre. Das war wieder ein Riesenerfolg, und danach haben Sie auf einmal erklärt, Sie wollen jetzt erstmal keinen neuen Roman schreiben. Aber dann ist dieses dicke Buch entstanden. Wie kam das?
Menschen sind höchst widersprüchliche Wesen, und die eine Seite weiß nicht immer, was die andere tut. Und deswegen kam jetzt auch ein Kompromiss raus. Also das ist ja kein Roman, sondern ein Sachbuch, weil zumindest bei mir ist es so, wenn ich einen Roman schreibe, muss ich ein Stück weit die Wirklichkeit verlassen, um in diese fiktive Welt einzutauchen und in die Charaktere und deren Gefühle. Und das ist bei einem Sachbuch tatsächlich nicht so, und ich konnte also nebenher studieren. Also mein letzter Roman, der kam ja während der Pandemie raus, und es konnten ganz viele nicht zu den Lesungen kommen. Und es gab bei den Lesungen immer wieder Fragen über das Schreiben, wie entwickelt man eine Geschichte, wie entsteht Spannung, was machen gute Charaktere und so weiter. Und ich dachte, ich mache jetzt einfach mal einen Homepage-Text und habe mich an ihn gesetzt, und dann das passiert halt einfach manchmal. Ich konnte nicht mehr aufhören. Das war vor einigen Jahren, und ich konnte wirklich, dieser Text wurde länger und länger, weil ich zum ersten Mal vom eigentlich Intuitiven, das ich immer hatte beim Schreiben, gewechselt bin ins Analytische. Wieso machst du das eigentlich? Und wieso sind deine Bücher so oft gescheitert? Das ist ja nun wirklich oft der Fall gewesen. Ich bin mit fast jedem Buch gescheitert. Warum denn eigentlich immer? Und was waren dann die Lösungen? Und die habe ich intuitiv gefunden bei Trial and Error. Aber jetzt wollte ich halt für den Homepage-Text, aber wieso jetzt mal wirklich? Und wie funktioniert das vielleicht auch bei anderen? Das war eigentlich wie so eine Art Urknall, so leidenschaftlich gesehen. Und ich habe dann auch nachts immer geschrieben, und dann gab es irgendwann mal diesen Moment, wo ich das meiner Lektorin geschickt habe, und dann meinte die, du, ich sag's dir ungern, du wolltest jetzt gar nicht aufhören, aber eigentlich müsste man ein Buch draus machen.
Aber ich finde schon interessant, dass Sie von Scheitern sprechen mit den Romanen. Ich fand auch beim Lesen, dass Sie wirklich streng mit Ihren Texten umgehen. Ja, Sie sezieren die ja nochmal, und da sind dann irgendwie so Stellen dabei, wie ja die ersten 120 Seiten von Heartland, die funktionieren ja quasi gar nicht, obwohl das ja alles Bestseller waren. Da gibt es also so eine Innensicht, die sich total von der Außensicht offenbar unterscheidet.
Ja, wobei es ja auch trotzdem so ist, selbst wenn etwas einen gewissen Zuspruch findet, ist ja trotzdem nichts perfekt, was ich mache. Also ich bin Mensch, ich habe Fehler und Schwächen, alles, was ich schreibe, hat Fehler und Schwächen. Und dann geht es ja darum, wie kann man es ins Sichtbare holen, welche Kritik sucht man sich. Aber bei Heartland würde ich immer noch sagen, dass der Roman in der zweiten Hälfte ins Rollen kommt, wenn er ins Rollen kommt. Und die erste Hälfte ist Aufbau, und ich habe mein Bestes getan, um es zu kaschieren, aber ich weiß, das ist nicht von mir, aber irgendwo in diesem Universum gäbe es bestimmt noch eine Version, die noch etwas leichthändiger ist in der ersten Hälfte.
Und das zeigen Sie uns ja auch in dem Buch, wie Sie arbeiten. Das war für mich total spannend, dass Sie eben nicht so jemand sind, der quasi den Roman fertig im Kopf hat, dann einmal runterschreibt und dann noch so Mini-Korrekturen macht, wie das ja manche Leute, Peter Handke ist, glaube ich, so jemand, erzählen von sich, sondern Sie machen ja unglaublich viele Fassungen.
Ich mag es eigentlich, wenn so verschiedene Anteile ein Buch schreiben, und ich versuche ja auch die ersten Fassungen das Kind arbeiten zu lassen ein Stück weit. Fehler sind ausdrücklich erwünscht, weil dieser kindliche Teil in einem, der fährt zwar auch echt viel an die Wand und sorgt dafür, dass man später denkt, was habe ich denn da geschrieben, aber von dem kommen auch manchmal Ideen, die du so rein vom Erwachsenen drüber nachdenken gar nicht finden kannst. Und ich mag das auch, über Jahre hinweg an etwas zu arbeiten, und irgendwann mal reift man dann. Dann übernimmt quasi der Erwachsene und redigiert und schaut, was hat man da eigentlich getan, und bringt es in Form. Aber ich mag es eigentlich, wenn das Ganze noch biegsam ist über viele Jahre hinweg, damit ich auch noch immer viele Ideen, Impulse einbauen kann. Ich liebe das auch. Also ich habe das ganz oft, dass ich an einem Absatz sitze, 2 Tage lang. Und ich zwei Tage lang nur an diesem Absatz. Das liebe ich auch, diese kleinen Arbeiten. Aber das große Ganze, das macht mir einfach Spaß, von verschiedenen Blicken Blickwinkeln an die Arbeit ranzugehen. Und ich wollte bei dem Buch aber auch herausarbeiten, dass es eben bei ganz vielen anderen AutorInnen anders ist. Also, dass manche eine Fassung nur brauchen, dass manche das Ende überhaupt nicht kennen, wenn sie anfangen. Es gibt ja so viele Antworten auf die Frage, was ist Schreiben? Und ich bin eine davon und die habe ich auch versucht zu geben, aber ich habe auch versucht, noch ein paar andere Antworten anzudeuten.
Ich muss jetzt aber auch nochmal sagen, weil Sie gesagt haben, das ist ja kein Roman, sondern ein Sachbuch. So bin ich auch ans Lesen gegangen, aber dann hat mich das derartig gepackt und ich habe gedacht, eigentlich schreibt er doch wieder irgendwie einen Roman, weil Sie erzählen ja auch Sachen aus Ihrer Kindheit und Jugend, wie Sie in diversen Internaten waren. Sie erzählen von Ihrer psychisch kranken Mutter, von Ihrem ziemlich eigenwilligen Vater. Da habe ich mich so gefragt, weil sich das eben gleich wieder so romanhaft liest, ob das nicht tatsächlich auch so ein wirklich tragischer Stoff ist, den Sie da mit sich rumtragen und so wie irgendwie so ein bisschen der Glutkern Ihres Schreibens.
Ich sage jetzt mal mit 40 Jahren ja zu allem, was Sie gerade gesagt haben. Mir war wichtig, dass ich auch herausarbeite, dass in all dem Chaos und in Schwierigkeiten auch immer Liebe da war. Und in diesem
das
Feld,
kommt auch raus, ja.
Danke. Und in diesem Feld habe ich mich bewegt. Was mir aber auch auffiel ist, ich kann nur aus dieser persönlichen Perspektive herausschreiben. Also mir fiel mal irgendwann auf, dass ich eigentlich keine neutralen Essays schreiben kann. Ich kann auch sonst wenig machen. Ich brauche immer diese persönliche Sicht und schreibe auch ganz alle Romane eigentlich mit selbsterlebten Gefühlen und Emotionen, die sicherlich aus dieser Zeit auch natürlich viel sind. Also man könnte mir die tollste Geschichte der Welt geben. Hier schreibt sie, die Lichter würden nicht angehen. Und es muss von innen kommen.
Das ist keine innere Notwendigkeit dann.
Genau, aber was die erste Hälfte unterscheidet von einem Roman ist, das ist nicht Show, Don't Tell, das ist Tell, Don't Show. Also ich bin in keine Szene reingegangen. Ich schildere, was war, wie ich dahin kam, aber die Szenen fehlen, weil zum einen es für mich nicht in das Buch gehörte. Ich wollte einfach Auskunft geben ein Stück weit, weil ich das ja bei Stephen King ganz toll fand, bei seinem Buch über das Schreiben, dass er erst erzählt, wer er ist, das Leben und das Schreiben von Stephen King. Er erzählt, wer er ist, wie er aufwuchs und man weiß, wer ist denn dieser Autor und dann erzählt er in der zweiten Hälfte, wie er eigentlich arbeitet und du hörst ganz anders zu und das fand ich total überzeugend. Und deswegen wollte ich das schon erwähnen, aber ich wollte nicht zu viel. Tut mir eh schon ein bisschen leid, dass alle, die das Buch lesen, jetzt doch auch noch durch meine Kindheit und Jugend müssen, um zum Schreiben zu gelangen. Das reicht ja eigentlich, wenn ich das gemacht habe. Ich wollte auch eine Lücke lassen, für den Fall, dass ich einmal noch literarisch drüber schreiben. Aber das weiß ich nicht, ob ich das mache.
Der Schriftsteller Benedict Wells ist heute unser Gast. Diese Woche erscheint sein neues Buch, Die Geschichten in uns vom Schreiben und Leben. Eine Art Werkstattbericht und ein Rückblick auf den ziemlich mühsamen Anfang. Benedict Wells, da fand ich schon sehr berührend, wie Sie davon erzählen, wie hart das war und wie sehr Sie sich die ersten Jahre durchgekämpft haben und wie viele Misserfolge Sie auch einstecken mussten. Da gab es zum Beispiel einen früheren Lehrer, dessen Urteil Sie vertraut haben und der dann Ihre ersten Texte schon sehr hart kritisiert hat, aber Sie haben trotzdem immer weiter geschrieben. Was würden Sie denn diesem jungen Mann, der Sie mal waren, heute gern sagen?
Ich hatte eine Veranstaltung in Potsdam, da hat mir Dennis Scheck diese Frage gestellt, so ähnlich. Mehr so, was ich dem Jugendlichen sagen würde. Und das ist natürlich ein Moment, ich würde diese Person in den Arm nehmen.
Habe ich mir auch gedacht, eigentlich würde man den Jungen gern mal in den Arm nehmen und sagen, geh doch mal raus und feier mal ein bisschen, sei nicht so schade.
Nein, er wäre der Erste, der das alles abgelehnt hätte. Ach was? Schon okay, Quatsch, hey, du, ist echt schwierig gerade über dir, ach, das stimmt doch nicht und so weiter. Ich würde keinen Dialog mit ihm erreichen, weil er das nicht zugeben würde. Ja, ich würde ihn in den Arm nehmen und dann würde er mich blöd anschauen und was soll das und so weiter. Aber letztlich war das ja auch diese Verbissenheit, die mich gerettet hat und es war auch die schonungslose Ehrlichkeit von jetzt eben zum Beispiel diesem Lehrer, der mich gerettet hat. Es war wirklich wahnsinnig schlecht, was ich geschrieben habe. Es war nicht einfach nur so, ein rising talent, das dauert jetzt nicht mehr lange, sondern es war wirklich unglaublich.
Aber da stellen Sie auch so kleine Abschnitte in Ihr Buch jetzt
rein. Ja, aber
rein.
Nur die besten. Hm. Das sind die, also zum Beispiel, ich habe meiner Lektorin zum ersten Mal, das hat sie ja nie zu lesen bekommen, die Urversion von Spinner mal gegeben. Das ist schon unglaublich schlecht. Das ist schon beyond von allem, was man sich vorstellen kann. Dann meinte ich, soll ich das auch noch ins Buch tun? Dann meinte sie, nein, tu es nicht. Aber ich möchte deswegen alle, die zuhören, ermutigen, es ist eigentlich unvorstellbar, dass ich jetzt hier sitze und ein Interview gebe und so weiter, wenn man sich diese Texte anschaut. Und ich verstehe retrospektiv, ich habe die jetzt nochmal durchgelesen, auch dass die Leute wirklich sagen, hey, mach vielleicht was anderes. Das ist so, wie wenn sich jemand bewirbt bei einer Gesangsshow und wirklich keinen Ton trifft und sagt, ich will Sänger werden. Das hatte schon was fast Rührendes. Es war nicht natürliches Wahnsinnstalent, aber es war ein Talent, eventuell dann mit Fehlern umzugehen. Das schreibe ich auch im Buch. Es gab selbst in meiner Schulklasse Leute, die mir so viel talentierter erschienen als ich. Aber ich hatte so eine Freude am Geschichten erzählen. Das hat mich auch gerettet. Ich hatte einfach Spaß, dann auch eine Geschichte zu verbessern und zu erzählen und die Charaktere zu erforschen.
Also Sie haben aber wirklich hart gearbeitet, muss man sagen. Und es gab eben auch so ein paar Weggefährten in Buchform, nämlich Stephen King haben Sie schon genannt, aber vor allem einen Autor, den ich auch wirklich ganz, ganz toll finde, nämlich John Irving. Norwegen. Da gibt es auf ihrer Homepage auch so ein tolles Foto, wo sie da so schüchtern neben ihm stehen. Wie war das, ihm dann auch so in echt zu begegnen, wo seine Romane ja eigentlich dazu geführt haben, dass sie selbst Schriftsteller werden? Manchmal ist man ja ein bisschen enttäuscht, wenn man dann so verehrte Schriftsteller als reale Person trifft.
Ich war natürlich absolut schüchtern und konnte so, oh nein, jetzt ist er da hinten und so weiter. Ich habe ihn dann nochmal getroffen in Toronto. Und das war wirklich krass, weil ich weiß noch, wie ich, da war ich so Mitte 30 und ich saß im Hotel und ich, jetzt kommt vielleicht John Irving. Der kommt jetzt wirklich einfach vorbei. Der ist noch wahnsinnig fit. Also er sprintete da mit Ende 70 über die Ampel. Ah, der ist noch grün und so weiter. Und sind wir mit der U-Bahn dann zum Abendessen gefahren und haben wir beide geschaut, was die Person neben uns liest und haben so drüber geredet. Und haben wir so einen ganzen Abend verbracht miteinander, dann auch mit seiner Frau. War so wirklich ein wunderbarer Abend. Und ich weiß noch, wie ich danach auf die Straße kam und dachte, wenn man so 5 Lieblingsmomente hat, die man unterm Bett versteckt, schlechte Zeiten, das ist einer davon, was sich da für Kreise geschlossen haben vom 15-Jährigen, der auf seine Bücher stößt, der überhaupt nicht wusste, wieso er schreibt, es schien so fern, Amerika, John Irving, plötzlich verbringst du einen Abend und er ist so rührend und nett und klug und progressiv und ein ganz spannender Mensch. Ich bin so glücklich.
Und Sie sind mit ihm in einem Verlag gelandet, da wollten Sie auch unbedingt hin, das ist auch so eine romanhafte Geschichte, ich will unbedingt zum Diogenes Verlag und dann geht die Tür auf und man ist drin, schreiben Sie. Warum war Ihnen das so wichtig, wer das rausbringt? Viele wollen ja einfach nur, dass überhaupt Ihr Buch erscheint.
Ich habe einen Ort gesucht, ein Zuhause und habe diesen Verlag dann auch ein Stück weit dazu gemacht. Und ich wusste gar nicht so viel über Diogenes, außer dass die immer diese tollen Bücher veröffentlichen. Also zum Beispiel auch eine Autorin, die für mich wahnsinnig wichtig ist, ist Carson McCullers. Und die war ja einfach auch bei Diogenes. Und dann gab es eben noch Joey Goebel, der war dann auch bei Diogenes und so weiter. Und sind immer wieder, wurden so ganz tolle Autorinnen angezogen, die ich liebte. Und dann dachte ich, was ist denn das für ein Verlag? Und es hat mich dann irgendwie beschäftigt, diese weißen Cover. Und als ich dann beim Verlag war, habe ich dann gemerkt, wie viele tolle Menschen eigentlich für diesen Verlag arbeiten und wie leidenschaftlich das gemacht wird. Und dass es wirklich eine Art Zuhause ist. Dieses Suchen nach einem Zuhause, nach einem Ort, das hat mich halt immer beschäftigt, mein Leben lang. Zum Beispiel ein Buch, das mich total beschäftigt hat, war zuletzt, das erwähne ich auch, Schloss aus Glas von Janet Walls. Ihre Eltern sind Romanfiguren. In gewisser Weise musste sie vielleicht Autorin werden, damit das passt zu der Tatsache, dass ihre Eltern Romanfiguren waren. Und manchmal denke ich mir, ob es bei mir nicht auch war, dass das Schreiben eigentlich eine Annäherung war an die Welt, in der ich eh schon gelebt habe. Ich habe meine Eltern nicht zu Romanfiguren gemacht, sondern meine Eltern haben mich dann sozusagen zu einem Autor von Romanfiguren gemacht. Das Suchen eines Tons, diesen Schmerz, aber auch die Liebe zu sehen, das habe ich auch bei John Irving immer gefunden, dieses Ringen. John Irving ist ja auch ein Ringer, tatsächlich. Ja. Aber er ringt auch um das Positive. Und er ringt, er verschont dich nicht, er schildert das Leid, die Schwierigkeiten, aber er kämpft um das Gute, um das Versöhnliche. Und das hat mich immer berührt. Und dann diesen Menschen zu treffen, und dann ist er auch so.
Und jetzt wollten Sie mal Abstand ein bisschen zu diesem Schreibkosmos finden. Ich habe bei Ihnen den Satz, den habe ich mir extra aufgeschrieben, ist man im Flow, wird alles schreiben, dann sagen Sie eben auch, dass wenn man U-Bahn fährt, wenn man spazieren geht, man ist immer in diesem Prozess drin. Das schließt ja auch ganz viel aus. Mhm. Wollten Sie das endlich mal zulassen?
Ja, genau so. Zu studieren war mit die beste Entscheidung meines Lebens.
Was studieren Sie denn eigentlich?
Das verrate ich noch nicht.
Ah,
das ist
noch geheim.
Weil ich mich schon manchmal schwer tue mit dem ganzen Öffentlichen. Im Studium war ich jetzt einfach, ich mache das jetzt seit 2 Jahren, ich mache noch das letzte Jahr fertig. Das ist mit das größte Glück, das ich hatte. Einfach nochmal tolle, interessante Menschen kennenlernen, sich wirklich so etwas verschreiben.
Und die Speicher auch mal auffüllen.
Ja, oder? Und einfach auch mal so auf eine ganz dreidimensionale Art betrachtet werden. Also ich studiere etwas quasi, was auch intensiv ist, wo man sich auch gut kennenlernt und nicht so anonym bleibt. Und du bist mit all deinen Stärken, Schwächen, Macken, alle kennen dich, du kennst alle. Und das ist total schön, weil andere Felder wie Autor oder wie öffentlicher Autor sind so Beschränkungen und Reduzierungen auf ein paar Schlagworte, auf ein paar kleine Hinweise, die man gegeben hat, immer die gleichen Themen. Und das Studium hat mich dreidimensionaler und wahrhaftiger gemacht. Und da möchte ich auch nicht mehr eigentlich weg. Also es ist jetzt wirklich ganz komisch für mich. Ich bin wie so eine Katze, die man in so einen Karton stecken will und sie mit eigentlich so, na, das ist öffentlich, ich muss jetzt wieder reduziert werden auf diese paar Themen. Nein, nein, nein. Weil das Schöne war, einfach zu sein. Und das habe ich mit meinem besten, mit meinem liebsten Mensch, mit meinen Freunden, mit allem. Aber jetzt im Studium hatte ich das auch nochmal so richtig neu mit neuen Leuten. Und das auch was zu lernen, demütig zu sein, wieder unten anzufangen, das ist so schön.
Aber Sie geben auch was weiter, weil Schreibseminare geben, also Sie haben jetzt nicht nur dieses Buch geschrieben, wo es ja auch so Werkzeuge, ist auch sehr schön, diese Kapitel für Leute, die vielleicht selber schreiben wollen, geben, sondern Sie unterrichten das auch.
Ja, wobei man denkt so, Dead Poet Society und ist doch toll, so jung zu unterrichten. Ich habe da schon auch meine Grenzen gemerkt. Ich habe das an der Universität mal unterrichtet, ein Seminar. Und ich fand total spannend, wie viel ich eigentlich dabei gelernt habe. Und ich dachte, hey, du stehst hier auf der falschen Seite. Du willst lernen. Es gab mal so einen Artikel, glaube ich, in der Süddeutschen, dass so eine Art Urintelligenz abnimmt mit Ende 30 und wird aber ein Stück weit ersetzt durch sowas wie eine Lehrintelligenz. Und ich merke schon, dass es mir Freude macht, Sachen weiterzugeben. Aber ich habe auch noch so einen Spaß daran, Sachen selber zu lernen. Und habe richtig so gemerkt, das war toll, das hat mir enorm viel gebracht, das Unterrichten. Das möchte ich auch schon später nochmal machen, aber ich brauche noch ein bisschen Zeit. Es fehlte noch ein Stück weit der Abstand.
Und wir hoffen ja doch, dass Sie vielleicht doch nochmal einen Roman schreiben.
Ich habe Ideen, ich muss einfach mal schauen. Also ich bin ganz zuversichtlich, dass ich mich da auch dran setze. Ich weiß halt einfach nicht, wie sehr ich dann veröffentliche, wie lange das dauert und so weiter. Ich möchte ja auch noch zum Beispiel ein Sachbuch über den Tod machen, bin ich mir ganz sicher, über Trauer und Verlust und so weiter, literarischer, also wenn es geht. Ich möchte auch noch Kurzgeschichten, da habe ich echt noch ein paar. Aber Roman ist wirklich ein Commitment und wie gesagt, ich bin ganz jetzt wieder auch nach 2 Jahren Studium wieder eigentlich so ein bisschen, habe ich auch Abstand und freue mich auch wieder wirklich drauf, weil ich wollte nicht einfach einen Roman nach dem anderen schreiben ohne Leidenschaft, nur damit jetzt ein Roman erschienen ist, sondern wenn dann möchte ich das fühlen und möchte auch wirklich Spaß daran haben, weil es eben auch so eine harte Arbeit ist.
Ich wollte gerade sagen, wenn man jetzt weiß, wie Sie sich damit rumquälen, dann möchte man es Ihnen auch fast gönnen, so schade das ist.
Danke.
Benedikt Wells, vielen Dank für Ihren Besuch hier in Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank für die Fragen.
Und das neue Buch von Benedikt Wells heißt Die Geschichten in uns vom Schreiben und vom Leben, erschienen natürlich wie alle Bücher von Benedikt Wells beim Diogenes Verlag. Es hat 400 Seiten und kostet 26 Euro. Wer sich in Familie begibt, kommt darin um, stellte mal der große österreichische Romancier Heimito von Doderer fest. Und das könnte ja über vielen Romanen als Motto stehen. Etwa auch denen von Jessica Lind, ebenfalls Österreicherin, die in ihrem Debütroman Mama von Kinderwunsch und Schwangerschaft erzählt hat und sich auch jetzt in ihrem neuen Roman, der heute erscheint, in die Abgründe des Familienlebens begibt. Irene Bienal hat Jessica Lind in Wien getroffen.
Der Dänepark in Wien. Eine Oase in der sommerheißen Großstadt mit hohen Bäumen, in denen die Vögel zwitschern. Hier ist Jessica Lind oft unterwegs.
Es ist so ein Fleckchen in Wien, das ich sehr gerne mag. Weil eben Schatten, Kühl, Spielplatz, es ist alles, was man als Mensch mit Kind in Wien braucht.
Jessica Lind wirkt sehr jung mit ihrer zierlichen Figur und dem schmalen Gesicht, in dem die hellen Augen leuchten. Mit ihren beiden Jungen, der eine 5, der andere 1 Jahr alt, macht sie gern Halt beim Spielplatz im Park. Ein Spielplatz kommt auch in ihrem Roman vor.
Die Eltern fahren mit dem Kind am Spielplatz, nachdem sie es aus der Schule abholen mussten, weil es eben einen Vorfall gegeben hat, wo der 7-jährige Sohn bezichtigt wird, was mit einem Mädchen gemacht zu haben. Und nachdem der erste Gesprächsversuch mit dem Kind scheitert, fahren sie eben auf den Spielplatz und überlegen, während das Kind spielt, ja, wie mit der Situation umgegangen werden soll.
Eine Situation, die Pia, der Erzählerin im Roman, zu schaffen macht. Ihr Sohn Luca will nicht sagen, was genau in der Schule vorgefallen ist. Und Pia beginnt ihrem Sohn zu misstrauen, fragt sich, wie gut sie ihr Kind eigentlich kennt. Ein Auszug aus dem Roman.
Wenn sein Vater vorschlägt, spielen zu gehen, ist Luca immer sofort Feuer und Flamme. Aber wenn er es nur tut, um ihm eine Freude zu machen, damit Jakob ihn gern hat, ich schüttle den Gedanken ab. Absurd. Luca weiß doch, dass wir ihn lieben. Egal, was er tut, egal, wie er ist. Er muss uns nicht gefallen. Ich bin die, mit der etwas nicht stimmt. Diese ganze Sache macht mich viel zu dünnhäutig. Luca ist ein gutes Kind, was auch immer in der Schule passiert ist. Auch gute Kinder machen manchmal Fehler.
Familie, Mutterschaft und die Ängste, die damit einhergehen. Schon bevor sie selbst Kinder hatte, schrieb Jessica Lind über diese Themen, gewann 2015 den ersten Preis beim Open Mic in Berlin mit einem Text über Schwangerschaft, aus dem später ihr Roman Mama wurde. Das Dunkle hinter der Fassade fasziniert sie bis heute.
Das Unheimliche ist etwas, was mich sehr beschäftigt und eben das Unheimliche im Vertrauten. Also in unheimlich steckt ja auch das Wort heimlich und wie sich das dann verdreht, also wie dieses, was einem ganz nahe ist, sich plötzlich in etwas anderes verwandelt.
Hinter dem Spielplatz im Dänepark in Wien liegt ein kleiner See. Das Wasser ist trüb und dunkel, ein paar Enten suchen nach Nahrung.
Was ich am See sehr spannend finde, ist diese Oberfläche, diese ruhige Oberfläche, in der sich alles spiegelt und du weißt aber nicht, was sich darunter verbirgt.
In Jessica Linds Roman spielt ein See in Pias Vergangenheit eine düstere Rolle. Als Pia ein Kind war, ertrank ihre kleine Schwester und dieses Unglück riss die Familie auseinander, löste ein Trauma aus, das bis in die Gegenwart reicht. Jessica Lind hat selbst drei Schwestern und ist fasziniert von geschwisterlicher Dynamik.
Was mich schon länger interessiert, ist dieses gemeinsam Aufwachsen, auch diese Nähe, den gleichen Dingen ausgesetzt zu sein, zumindest scheinbar eben im Heranwachsen und sich dann trotzdem unterschiedlich zu entwickeln.
Diese Unterschiedlichkeit wird in Jessica Linds Familie deutlich. Keine ihrer Schwestern hat mit Literatur zu tun, während für Jessica Lind das Schreiben nicht aus ihrem Leben wegzudenken ist. Immer wieder schafft sie sich in ihrem Familienleben Freiräume, in denen sie in ihre Texte eintaucht. Nur der Beginn macht ihr mitunter Probleme.
Da sitze ich oft stundenlang, zermartere mir mein Hirn, wie das jetzt gehen könnte. Sobald ich einen Dreh gefunden habe, kann ich relativ gut schreiben, immer und überall. Wenn ich dort dann bin, das ist das größte Glück.
Aber nicht nur Romane schreibt Jessica Lind, sie verfasst auch Drehbücher. Zwei ganz unterschiedliche Disziplinen, die sich, wie die Autorin meint, gegenseitig befruchten.
Was ich beim literarischen Schreiben sehr schätze, ist, dass man so tief in die Figuren reingehen kann. Beim Drehbuchschreiben hat man halt immer die Oberfläche. Man zeigt das Geschehen, aber wie es den Figuren wirklich geht, das bleibt bis zu einem gewissen Grad ein Geheimnis. Und so schätze ich es sehr, beides machen zu können und entscheide mich aber auch manchmal dafür, beim Prosaschreiben filmische Mittel zu verwenden.
Kein Wunder also, dass auch ihr neuer Roman fast filmisch wirkt, dramaturgisch ausgefeilt und dazu noch außerordentlich spannend. Kleine Monster, ein wahrer Page-Turner, erinnert stellenweise fast an einen Psychothriller. Und das ist Jessica Lind ganz recht.
Ja, also habe ich auch nichts dagegen gegen dieses Label.
Jessica Lind und ihr Roman Kleine Monster ist seit heute in den Buchhandlungen erschienen, ist der Roman bei Hansa Berlin für 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
16:0, das wäre natürlich ein Traumergebnis bei der Fußball-EM für die deutsche Nationalmannschaft, zum Beispiel gegen Spanien gewesen. Aber es kam ja bekanntlich anders. Überhaupt scheinen derartig viele Tore geradezu unwirklich. Dabei gab es das tatsächlich mal in der Fußballgeschichte und zwar bei den Olympischen Spielen 1912 in Stockholm. Da siegte Deutschland haushoch gegen die russische Nationalmannschaft. Dietmar Suess hat diesen Coup in einer 93-seitigen Erzählung verarbeitet und Helmut Böttiger hat seinen Text gelesen. Was ist denn das für eine unglaubliche Geschichte, die dieser Dietmar Suess da ausgegraben hat?
Ja, das ist wirklich in der Geschichtslosigkeit versunken. 1912, man muss dazu sagen, da spielte Fußball noch überhaupt keine Rolle. In Deutschland galt das als englische Krankheit und Kaiser Wilhelm lehnte das ab. Das war auch irgendwie so was Englisches, was proletarisch Subversives. Aber es ist bis heute der höchste Sieg der deutschen Nationalmannschaft jemals. Und es war allerdings in der Trostrunde, vorher hatten sie gegen Österreich verloren, als war also gar kein sonderlich wichtiges Spiel. Und Dietmar Suess benutzt das, um einen wirklich interessanten, kuriosen Blick in die Zeitgeschichte zu werfen.
Ja, ich habe dann auch mal ein bisschen geguckt, weil das eben so kurios klang und habe gefunden, das Spiel wurde dann nach dem 16. Tor abgebrochen, weil der russische Torwart wohl weinend dazwischen den Pfosten gehockt hat. Das wäre ja auch eine interessante Perspektive, aber ich nehme mal an, das ist nicht die Erzählperspektive von Suess.
Ja, die Erzählperspektive ist eine andere und es geht tatsächlich auch nicht nur um Fußball. Fußball ist nur ein Vorwand. Zum Beispiel die Russen, das erfährt man so nebenbei, die waren untereinander wahnsinnig zerstritten zwischen den Moskauern und den St. Petersburgern und gleichzeitig waren sie alle gegen den Zaren, also man merkt schon so eine politische Bewegung, dass die eigentlich gar nicht für den Zaren Fußball spielen wollten. Es wird in diesem kleinen Buch alles aus der Perspektive des deutschen Torwarts erzählt, ein gewisser Adolf Atsch Werner von Holstein Kiel und durch seinen Kopf sehen wir das alles, was da stattfindet. Und das ist schon eine interessante Perspektive, weil wir wirklich alles im Horizont dieser Hauptfigur erleben. Es gibt überhaupt kein Augenzwinkern aus heutiger Sicht, so mit aktuellen Anspielungen, sondern es ist wirklich das Jahr 1912 und dieser Atsch Werner, der ist Sozialdemokrat, der ist Schornsteinfeger in Kiel und diese kleinen Passagen erstmal in Kiel, dann bekommt er plötzlich ein Telegramm, dass er auf ein Schiff muss, um in einer Woche in Stockholm bei den Olympischen Spielen für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Man kriegt dann so die Tagesatmosphäre in Kiel am Anfang mit seiner Zimmerwirtin und seiner lieben Genossin Leonie, die irgendwie heiraten will, aber es ist noch nicht ganz so weit. Und diese Leonie hat plötzlich kurze Haare und hat plötzlich auch so Sommerkleider ohne irgendwelche Schnüre und Fesseln. Es irritiert ihn ein bisschen. Und dann kommt es auf dieses Schiff und wir erleben das mit diesem Adschwerner, eine scheinbar naive Figur, die das alles wahrnimmt. Und das hat was Groteskes, Komisches und gleichzeitig auch eine starke Kritik am Kaiserreich, die unterschwellig immer dabei ist.
Das heißt, diese ganzen Gerüchte und so, die es dann auch um das Spiel wohl gab, dass man die Russen vergiftet hätte oder unter den Tisch getrunken hätte, die spielen da gar nicht so eine Rolle, weil er eben bei diesem Torwart und dem Ereignis selbst bleibt.
Ja, also das war ein Gerücht, das natürlich die Österreicher in die Welt gesetzt haben. Das waren eigentlich die deutschen Verbündeten 1912 und der Delegierte vom Olympischen Komitee sagt auch, seid bloß nicht böse zu den Österreichern, das ist die Schicksalsgemeinschaft unserer Nation. Aber die Österreicher waren ganz fies, die haben nämlich nicht erlaubt, dass die Deutschen ihren Torwart ersetzen dürfen, der sich verletzt hatte. Und das hätte man damals nur machen können, wenn die gegnerische Mannschaft zustimmt und die Österreicher haben natürlich nicht zugestimmt. Gestimmt, dass die Deutschen ihren Torwart ersetzen dürfen. Also solche Fußballdinge kommen natürlich mit hinein und das ist schon auch interessant, dass Fußball noch überhaupt nicht dieses durchkapitalistische System war, sondern das war eine Freizeitbeschäftigung. Die wussten gar nicht, dass Fußball später mal irgendwie wichtig wird. Und wichtig sind diese Szenen der Hierarchie im Kaiserreich, diese Delegation, wo die DFB-Funktionäre dann in so Offizierskajüten auf dem Schiff schlafen und die Mannschaft dann in irgendwelchen Baracken so zu 16. Und es gibt dann einen Freiburger Mittelläufer, der sich beschwert und der gilt, er wird auch der Philosoph genannt, dass die Funktionäre doch dann Fußball spielen sollen, die so gut schlafen konnten. Also so etwas schwingt immer mit, auch in der Hauptfigur taucht so ein autoritärer Lehrer immer im Unbewussten auf, den er in der Schule hatte und vor dem er Angst hatte. Das wirkt wie so aus Heinrich Manns Der Untertan. Das schwingt aber so immer nebenbei mit, so ein Zeitkolorit. Und das ist das Verblüffende an diesem Buch. Das sind ganz kleine Einzelszenen. Das hat auch nicht mal 100 Seiten, aber steckt sehr viel drin.
Also eine echte Entdeckung offenbar. Also ich habe jetzt Lust gekriegt, das zu lesen.
Ja, auch diese Erzählweise, das ist wie so ein Slapstick, ein Charlie Chaplin-Film. Und dann erfährt man auch, es gab zwei jüdische Nationalspieler, der 10 Tore geschossen hat, Gottfried Fuchs vom Karlsruher FV. Der war Jude, musste emigrieren, starb 1972 in Montreal. Also Dietmar Suess legt auch wie nebenbei historische Spuren frei.
Helmut Böttiger über eine Erzählung von Dietmar Suess. 16:0 heißt das Stück, erschienen beim Berliner Transit Verlag. 93 Seiten kosten 16 Euro.
Straßenkritik.
Mein Name ist Lothar Lücke. Ich habe als letztes den Roman Die Cousine der Autorin Aurora Venturini, einer Argentinierin, gelesen. Im Grunde geht es also um eine Familiengeschichte. Die Ich-Erzählerin Juna ist dadurch behindert, dass sie sich nicht richtig ausdrücken kann, dass sie auch ein bisschen Wahrnehmungsschwierigkeiten hat, Ausdrucksschwierigkeiten. Aber das Interessante ist eben, dass in dem Buch diese Unnormalität sich langsam zur Normalität entwickeln und die ehemals Normalen irgendwie ja, immer mehr ausgeblendet werden. Und das wird auch im Stil durch die Sprache ganz hervorragend dargestellt. Ich finde diese Geschichte eben deswegen so interessant, weil sie Möglichkeiten zeigt für jeden, der nicht so stromlinienförmig durchs Leben geht. Und das war bei mir auch nicht so der Fall. Ich habe auch Berufe gewechselt und so weiter. Und dass man seinen Weg auch auf Umwegen durchaus finden kann und mit sich selbst zurechtkommt.
Lothar Lücke liest in Stade Die Cousinen von Aurora Venturini. Aus dem argentinischen Spanisch übersetzt hat das Buch Johanna Schwering. Es ist bei DTV erschienen und kostet 23 Euro. Dominik Hartz macht einfach, was er will. Paleo, Diät, vegan oder doch lieber viel Fett. Wer sich anfängt, mit Ernährungsfragen zu beschäftigen, der kennt sich bald gar nicht mehr aus, weil was heute empfohlen wird, morgen oft schon wieder als überholt gilt. Womöglich sind deshalb Ernährungsratgeber oft solche Bestseller. Auch das neue Buch von Andreas Michalsen hat das Zeug dazu. Ernährung, meine Quintessenz heißt es. Und tatsächlich beschäftigt sich der Professor für Naturheilkunde an der Berliner Charité seit Jahrzehnten mit den Folgen von Ernährung auf unsere Gesundheit. Jetzt ist sein Buch auch als Hörbuch erschienen und Elmar Krämer hat es sich nicht nur angehört, sondern auch mit dem Autor gesprochen.
Alle wissen, was gesunde Ernährung ausmacht. Gut, wir wissen nicht genau, wie einzelne Nahrungsmittel in unserem Körper zusammenwirken, aber ist das denn wirklich so wichtig? Ja, das ist es.
Denn durch die Auswahl und Zusammenstellung einer Mahlzeit kann man nicht nur die zugeführten Nährstoffe, sondern zum Beispiel auch die Essensmengen beeinflussen. Andreas Michalsen empfiehlt, bestimmte verdauungsfördernde Gewürze regelmäßig auf dem Speiseplan zu haben, ebenso grünblättriges Gemüse wie Salat, Spinat oder Mangold.
Die Blätter enthalten sattmachende Thylakoide und stimulieren die Appetitbremse GLP-1. Nutzen Sie zudem das Potenzial folgender Gewürze: Ingwer, Chili, Kreuzkümmel, Schwarzkümmel und Knoblauch. Reduzieren Sie Salz. Es fördert die Ausschüttung des Hungerhormons Ghrelin und vermindert die Wärmebildung bei der Verdauung.
Der Professor für Naturheilkunde nimmt beim Hören mit auf eine Reise in den Körper. Ausführlich erklärt er beispielsweise, welche Aufgaben der Darm und auch die Leber haben.
Sie ist vieles zugleich. Zentrales Organ für den Stoffwechsel, Energiereaktor, Entgiftungszentrale und eine Art Warenumschlagplatz für die gesamte Körperchemie. Dabei produziert sie unablässig lebenswichtige Proteine wie Hormone, Enzyme, Transportproteine für Nährstoffe und zudem täglich fast 1 Liter Gallenflüssigkeit, die für die Aufnahme und Verdauung von Fetten und Vitaminen aus dem Darm notwendig ist.
Michalsen erklärt medizinische Zusammenhänge und wagt den Spagat, wissenschaftliche Fakten anschaulich und unterhaltsam zu präsentieren. Dabei geht es dem Mediziner immer darum, aufzuklären und für den Einkauf zu sensibilisieren.
Die Art der Verarbeitung von Nahrung spielt bei ihrer Zuträglichkeit zu unserer Gesundheit oder eben auch Krankheit eine wesentliche Rolle. Fakt ist, dass hochverarbeitete Lebensmittel extrem ungesund sind. Medizinisch gesehen ist das eine tickende Zeitbombe.
Neu ist das meiste nicht. Wer sich mit Ernährung befasst, der hat es schon oft gehört. Trotzdem bleibt man an diesem Hörbuch dran. Auch weil man die Überzeugung hört, die der Professor für Naturheilkunde von seinem Großvater und Vater, beide Ärzte, übernommen zu haben scheint.
Ganz wichtig war bei meinem Vater und auch bei meinem Großvater, Essen war ein großer Genuss. Also bei aller Bedeutung der Gesundheit hat man sich schon schmecken lassen. Das war kein Gegensatz. Deswegen ist mir das heute auch noch so wichtig.
Anders als in vielen anderen Ernährungsratgebern verteufelt Michalsen keinen Nährstoff. Vielmehr will er den Blick für eine gesunde Auswahl an Lebensmitteln schärfen und zu einem bewussten Umgang mit dem Essen, auch von Süßem, animieren. Ihm geht es aber nicht nur um das Was, sondern auch um das Wie.
Nicht essen, wenn man sehr gestresst ist. Das führt dazu, dass man schlingt, schlecht kaut, die Verdauung funktioniert nicht gut, das Sättigungsgefühl. Bei Stress 15 Minuten Pause dazwischen schalten, vielleicht lieber dann nichts essen, das Essen verschieben.
Julian Mehne gibt dem Hörbuch seine Stimme. Die ruhige und fesselnde Art des Schauspielers lässt einen trotz der Komplexität des Themas, der Wertigkeit von Lebensmitteln, den daraus resultierenden Prozessen im Körper und den Steuerungsmechanismen dabei bleiben. Und die anschauliche Art des Autors kann zum Überdenken eingefleischter Gewohnheiten animieren.
Alles beginnt mit dem ersten Schritt. Bald merkt man, dass sich eine neue kulinarische Welt eröffnet.
Wissenschaftliche Fakten beim Hören zu verstehen, ist eine Herausforderung. Nicht selten muss man zurückgehen, um nochmal zu hören. Das lässt die Frage stehen, sind Ratgeber nicht doch in gedruckter Form besser geeignet? So bleibt am Ende des Hörbuchs vor allem die allgemeine Lust, zukünftig bewusster und entspannter zu essen. Und das ist ja schon mal ein Anfang.
Und das Hörbuch Ernährung, meine Quintessenz von Andreas Michalsen, ist im Argon Verlag erschienen und dauert 16 Stunden, die rund 30 Euro kosten.